Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Das sind die Themen an diesem Pfingstsonntag. Außenminister Westerwelle wirbt im Nahen Osten für den Friedensprozess. Im polnischen Hochwassergebiet brechen immer mehr Deiche. Und die Bayern feiern trotz Niederlage auf dem Münchner Marienplatz. Was kann Deutschland für einen Nahostfrieden tun? Zum Beispiel Einfluss nehmen auf die Staaten, die Einfluss auf die Palästinenser haben. Und das hat Außenminister Westerwelle 3 Tage lang versucht. Heute traf er eine Schlüsselfigur, Syriens Staatschef Assad. Aus Sicht Israels und der USA immer noch ein Unterstützer des Terrors. Westerwelle bietet das Gespräch an, fordert im Gegenzug, dass Syrien die moderaten Kräfte stärkt.
Die tiefen Sessel, die Kissen, die Höflichkeiten, das Bild trügt. Von all seinen Gesprächen in Nahost ist dieses Westerwelles schwierigstes. Syrien ist ein erklärter Gegner Israels. Präsident Assad unterstützt Hamas und Hisbollah. Und doch.
Es ist notwendig, den Dialog mit Syrien zu suchen, wenn man eine konstruktive Lösung im Nahost-Friedensprozess möchte. Das wollen wir und deswegen findet diese Nahost-Reise jetzt auch den Abschluss mit dem Besuch in Syrien.
Es ist eine Blitzreise. 4 Länder in 3 Tagen, mit der Westerwelle eigentlich die moderaten Araber ermutigen will. Es ist bitter nötig. Libanons Premier Hariri ist skeptisch, nennt die indirekten Friedensgespräche die letzte Chance. Jordaniens König Abdullah frustriert, weil bisher jeder Fortschritt ausbleibt. Und Ägyptens Präsident Mubarak zweifelnd. Es fehle Vertrauen. Auch das in Israel.
Zu stark hat sich die deutsche Nahostpolitik bisher auf Israelis und Palästinenser konzentriert und das arabische Umfeld vernachlässigt. Westerwelles Reise ist Teil 1 der Offensive. Teil 2 beginnt morgen, wenn die Kanzlerin in die Golfregion aufbricht.
Die konstruktiven Kräfte stärken. Dafür räumt Westerwelle auch eine eigene Position. Vor der Küste Libanons fährt die deutsche Marinepatrouille. UNIFIL-Einsatz. Die FDP war einst strikt dagegen. Aber an Bord des Minenjagdboots Kulmbach muss man nur hinsehen. Ein weiterer FDP-Kurswechsel deutet sich an.
Die Sudetendeutschen hoffen, dass sich ihr schwieriges Verhältnis zu Tschechien bald bessert. Sie verbinden diese Hoffnung mit Reiseplänen des bayerischen Ministerpräsidenten. Horst Seehofer will in Prag auch die umstrittenen Beneš-Dekrete ansprechen. Heute sprach Seehofer beim Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Augsburg.
Sogar aus New York waren sie angereist. Tausende Sudetendeutsche aus aller Welt kamen in Augsburg zusammen. Die meisten von ihnen leben heute in Bayern. Und so hieß der Hauptredner des Sudetentages, Horst Seehofer. Er forderte zur Zusammenarbeit in Europa auf. Als erster bayerischer Ministerpräsident will Seehofer noch in diesem Jahr zu einem offiziellen Besuch nach Prag reisen.
So ein Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten in Prag wird jetzt die Welt nicht auf den Kopf stellen. Aber es soll der Beginn eines ernsthaften, wahrhaftigen Dialogs sein. Und einer Normalisierung in vielen Punkten, die uns auch belasten.
Seehofer erinnerte an die sogenannten Beneš-Dekrete. Sie bildeten rechtliche Grundlage für die Vertreibung von fast 3 Millionen Deutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei, als Folge des von Nazi-Deutschland begangenen Unrechts. In Augsburg rief der Sprecher der Sudetendeutschen noch einmal zum Kampf gegen Vertreibung auf, auch heutzutage.
Wir sind entschlossen, das Thema Vertreibung zu internationalisieren und dafür zu kämpfen, dass Vertreibung nicht weiterhin zu einem Mittel der Politik gemacht wird, wie dies nach wie vor weltweit geschieht.
Der Sudetentag stand unter dem Motto der gemeinsamen Zukunft in Europa, die man vor allem mit Tschechien zusammen gestalten will. Das Ziel heißt endgültige Aussöhnung.
Die MS Deutschland, Millionen auch als ZDF-Traumschiff bekannt, musste wegen eines Feuers evakuiert werden. Das Ganze geschah im norwegischen Hafen Eidfjord. Verletzt wurde keiner der über 600 Menschen an Bord. Der Brand war gegen Mittag im Maschinenraum des Luxusdampfers ausgebrochen. Inzwischen sind die Flammen unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist aber noch damit beschäftigt, das Feuer endgültig zu löschen. Langsam wälzt sich die gewaltige Hochwasserwelle auf Oder und Weichsel durch Polen. Immer wieder brechen Dämme. Mehrere kleine Orte sind ebenso überschwemmt wie ein Wohnviertel der Großstadt Breslau. Große Angst um die Deiche hat man auch in Warschau. Die Schulen werden geschlossen. 100.000 Menschen sollen sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.
Das macht keinen Sinn, Sandsäcke dahin zu legen, sagt der Einsatzleiter. Da hinten ist es doch vollkommen sicher. Am Warschauer Weichselufer arbeiten Armee und Katastrophenschutz mit Hochdruck. Doch nicht jeder gebrochene Deich wird noch geflickt, nur die an Wohngebieten. Noch sind keine Häuser überschwemmt, aber 100.000 Menschen sind vorgewarnt, sitzen auf gepackten Koffern. Weiter oberhalb von Warschau, in Gmina Wilkow, ist die Weichsel Kilometer breit. Seit Tagen steht das Wasser hier schon, 90% sind unter Wasser. Fortkommen nur per Boot. Armee und Katastrophenschutz konzentrieren sich auf die dicht besiedelten Gebiete in den Städten. Vielen bleibt daher nur Schaden begrenzen, abwarten und zuschauen. Ein ähnliches Bild an der Oder, dem anderen großen polnischen Fluss. Bei Oppel in Schlesien haben die Menschen angefangen, ihre Häuser leer zu räumen, um zu sehen, was noch zu gebrauchen ist. An der Oder, dem Grenzfluss zu Brandenburg, ist Breslau am stärksten betroffen. Dort müssen die ihre Häuser verlassen, die auf Medikamente und regelmäßige ärztliche Hilfe angewiesen sind. Ein Oderdeich ist gebrochen, der Stadtteil Kosanow steht unter Wasser. Wer sich fürs Bleiben entschieden hat, muss improvisieren. Bilder wie diese sind für die Oder in Brandenburg wohl nicht zu erwarten. Dort sollen riesige Rückhaltebecken das Hochwasser abmildern.
Pfingsten, die Aussendung des Heiligen Geistes, wird von Christen als Geburtsstunde der Kirche gefeiert. Im Petersdom in Rom beschrieb der Papst die Kirche als Hort der Menschlichkeit in einer zerrissenen Welt. Die weltweite Gemeinschaft der Katholiken kenne, sagte er, keine politischen, rassischen oder kulturellen Grenzen. Und wir sind beim Sport. Eine super Eishockey-WM hat die deutsche Mannschaft gespielt. Und daran ändert auch die Niederlage im Spiel um den dritten Platz nichts, zumal es knapp war und verdammt spannend.
Ja, also sie hätten es fast geschafft in die Verlängerung. Aber am Ende triumphierten dann doch die Schweden in Köln mit 3:1. Nichts war's mit der ersten WM-Medaille nach 57 Jahren.
Das deutsche Team in Schwarz wird im Spiel um Bronze zunächst kalt erwischt. Nach nur 3 Minuten Per Järvi frei vor Torwart Endras 1:0 für Schweden. Doch im zweiten Drittel legt das Team von Uwe Krupp den Respekt ab, spielt druckvoll. Bartha nimmt den Abpraller auf, verzögert, trifft zum 1:1 nach 37 Minuten. Schon das dritte WM-Tor des Mannes von den Hamburg Freezers. Die letzten 20 Minuten. Andersen schießt aus Spitzenwinkel, der Puck plötzlich im Tor, weil Endras ihn durch die Schoner flutschen lässt. 2:1 Schweden. Die Deutschen bleiben im Spiel, erarbeiten sich viele Chancen, aber der Ausgleich will nicht fallen. Ohne Torwart mit 6 Mann Powerplay in der Schlussminute, der Puck landet bei Andersen und der trifft erneut. Deutschland verliert nach großem Kampf mit 1:3.
Im Endspiel treffen sich die Russen und die Tschechen. Alles zur Eishockey-WM gibt's bei uns auch online unter heute.de. Die Fans und Profis von Inter Mailand freuen sich über den Triumph in der Champions League. Aber auch die Münchner Bayern wollten heute noch mal feiern.
Sie wurden in München empfangen, als hätten sie das Triple geholt. Zehntausende Fans feierten auf dem Marienplatz ihre Bayern.
Unglaublich! Wir leben wieder!
Ich will gerne noch etwas sagen. Sie bejubelen die Spieler, zu Recht. Sie bejubelen mich, zu Recht. Aber sie müssen auch meine Stadt bejubelen.
Deutscher Meister, Pokalsieger, nur der Champions-League-Titel blieb ihnen durch die Niederlage gegen Inter Mailand verwehrt. Die Italiener wiederum hatten sich noch in der Nacht auf den Weg zurück in die Heimat gemacht, um dort bis weit in den Morgen hinein mit den mehr als 40.000 Fans im heimischen Giuseppe Meazza-Stadion zu feiern. Auch in München sieht Enttäuschung mittlerweile anders aus, denn die Freude über 2 nationale Titel scheint zurückgekehrt.
Und feiern können die Bayern-Fans auch noch die Vertragsverlängerung von Franck Ribéry bis 2015. Will er bleiben?
Das werden sie sicher bejubeln.
Ja, genau.
Ja, werfen wir noch einen schnellen Blick aufs Pfingstmontag. Wetter im Süden und im Südwesten wird es meist sonnig, sonst bewölkt. Mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern die Höchsttemperaturen 13 bis 28 Grad. Das Heute-Journal mit Klaus Kleber legt heute nach Wetten, dass eine Nachtschicht ein, so gegen 23:15 Uhr. Hier erwartet Sie morgen Petra Gerster. Wir sagen auf Wiedersehen.